Servus, willkommen zur Gegenpressing Zeitlupe. Da schauen wir uns bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmals an, sprechen sie aus heutiger Sicht, analysieren nichts taktisch oder sonst, sondern eher ein Abgleich von Erinnerungen mit der Realität, auch wenn natürlich unser Taktik-Fuchs Jonas da seinen Senf durchaus dazu abgeben könnte.
Hallo Sascha.
Falls ihr euch für die anderen Zeitlupen interessiert, könnt ihr entweder in den bestehenden Podcast-Playern danach suchen oder auf Spotify gibt es sogar eine extra Zeitlupen-Playlist, wo ihr alle gesammelt findet. Falls ihr da mal reingucken wollt in die alten Spiele, Altspiele, sind alles alte Spiele, aber in unsere früher aufgenommenen Spiele, dann da gerne machen. Jonas, wir haben ein neues Spiel und du könntest mal einführen, was das ist und warum wir das genommen haben.
Ich habe mich wirklich drauf gefreut, auf das Spiel. Ist wahrscheinlich das Champions League-Finale ohne deutsche Beteiligung, was mir noch so am prägendsten im Kopf war. Wahrscheinlich auch so aufgrund des Ausgangs. Es ist Champions League-Finale 2-4-2-5. Liverpool gegen Mailand in Istanbul war ein wilder Ritt. So viel kann ich schon sagen.
Ja, und wir machen ja auch gerade am Schluss, für alle, die das vielleicht zum ersten Mal oder nicht so oft gehört haben, am Schluss gibt es ja auch immer dann nochmal tatsächlich den Reality-Check, den Abgleich unserer Erinnerungen oder auch die kollektiven Erinnerungen, wie es dann wirklich war aus unserer Sicht, wenn wir das Spiel jetzt nochmal geschaut haben. Und wir haben das Spiel jetzt nochmal angeschaut in voller Länge. Und da ohne zu viel zu verraten, ich habe bei dem Spiel, als du es vorgeschlagen hast, schon auch gedacht, das hat ziemlich viel Potenzial für diesen Abgleich. Da bin ich tatsächlich echt gespannt, weil man hat da zu diesem Spiel einfach wirklich sehr, sehr starke Erinnerungen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob du hinterher zum gleichen Ergebnis des Realitätschecks kommst wie ich.
Das bin ich auch. Istanbul, hast du schon gesagt, war der Austragungsort, 25. Mai 2005. Und es war, genauer gesagt, im Atatürk Olympiastadion. Und jetzt frage ich dich, Jonas, wann waren denn die Olympischen Spiele in Istanbul?
Boah, weiß ich nicht, noch nie, glaube ich, oder?
Das ist absolut korrekt, weil dieses Stadion wurde nämlich gebaut anlässlich der Bewerbung um die Sommerspiele 2008. Und man hat es dann natürlich auch gleich Olympiastadion genannt, logisch. Und heute spielt welcher Club in diesem Stadion?
Boah, keiner.
Nicht korrekt. Fatih Karagümrük SK spielt heute in dem Stadion. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob das überhaupt die erste Liga ist. Jonas, Erinnerungen, Schlagzeilen zum Spiel, was hast du, wir machen das ja immer dann, gerade die Rubrik, immer bevor wir auch anfangen zu recherchieren, das ist eigentlich immer so das Erste, was wir, glaube ich, ausfüllen, also ich zumindest, ich glaube, du machst es ähnlich. Ja. Was hast du denn für Erinnerungen oder auch so Schlagzeilen noch im Kopf, die man mit dem Spiel verbindet?
Es war natürlich hinterher so eine Mischung aus dem dramatischsten oder auch verrücktesten Champions-League-Finale aller Zeiten, also das war natürlich nur so im Kopf. Auch, dass Andriy Shevchenko so ein bisschen der tragische Held war, an dem dann, glaube ich, gerade Milan-seits auch viel festgemacht wurde. Zu Recht oder zu Unrecht kommen wir ja vielleicht später noch drauf. Und aus deutscher Brille konnte ich mich noch so dran erinnern, dass die Rolle von Didi Hamann irgendwie so ein Ticken überhöht wurde. Im Nachhinein würde ich sagen, also zumindest nachdem man das Spiel jetzt nochmal geguckt hat.
Also ich habe auch Meine Schlagworte, die ich mir aufgeschrieben habe hier, war Wunder von Istanbul. Das ist so das Erste, was ich meine, es gibt viele Wunder von, aber ich glaube, da war es wirklich sehr, sehr prägend, dass man das auch benutzt hat, Wunder von Istanbul. Und mein zweiter Aufschrieb ist tatsächlich Didi Hamann bringt die Wende, weil das war, glaube ich, diese Storyline, die ich auch immer, also ich habe die, hab die auch so mitgetragen, dass Didi Hamann durch seine Einwechslung dann auch das Ding mitgedreht hat. Dudek, der rumkaspert, was es so in der Form, glaube ich, auf der Bühne vorher und nachher auch nicht mehr gegeben hat. Mhm. Und Shevchenko eben verschießt den entscheidenden Elfmeter. Da können wir, glaube ich, spoilern. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken auf den 25. Mai 2005, wo hat ein Jonas dieses Spiel geguckt? Wie war sein Leben zu dem Zeitpunkt? Was lief da so ab? Nimm uns doch mal mit in dein Wohnzimmer.
Also was auf jeden Fall anders als heute, weil es war ein Mittwochabend, damals so ein Champions-League-Finale, mittwochsabends. Das habe ich aber auch nochmal nachgeschaut tatsächlich, hätte ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr gehabt, aber 25.05. war ein Mittwoch. Ich war so, ja, 12. Klasse irgendwie, so Richtung Abitur unterwegs. Kleines nordhessisches Dorf, man hatte keinen Stress, keine Verpflichtungen und hat sich garantiert auf dem Mittwochabend den Grill angeschmissen und mit den Freunden zusammen ein paar Bierchen getrunken und das Finale durchgeguckt.
Es ist lustig, dass du sagst, dass das an einem Mittwochabend war, weil ich habe jetzt gedacht, ich habe die erste Diskrepanz von meinen Erinnerungen zur Realität schon entdeckt, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig und ich weiß, also ich habe vor Augen, dass meine Eltern zu Besuch bei den Eltern von einem sehr guten Freund von mir waren. Jan, liebe Grüße an der Stelle. Und das war dann, also ich war aber schon alt genug, dass ich auch hätte zu Hause bleiben können, aber eben guter Kumpel und die haben irgendwie oben ihr Ding gemacht und wir haben unten meistens gezockt oder so. Und wir haben, das weiß ich noch, oder dachte es zu wissen, wir haben noch lange überlegt, hey, sollen wir das Spiel überhaupt gucken? Irgendwie so richtig mit Liverpool und Milan hat keiner von uns so Verbindung gehabt. Und dann haben wir uns aber irgendwie doch dafür entschieden und haben dann eher so mit halbem Auge noch so hingeguckt und dann aber nach dem allerspätestens nach dem 3-3 war ja auch komplett angezündet und haben das Ding dann zu Ende geguckt und waren da auch stramm für Liverpool, das weiß ich. Mehr aber, glaube ich, aus Abneigung gegenüber italienischen Clubs. Und ich weiß auch, dass ich mich sehr gefreut habe, dass Schewtschenko den entscheidenden Elfmeter vergeben hat, weil ich weiß nicht warum, ich konnte den aus irgendwelchen Gründen einfach nicht leiden. Also auch nicht nur wegen Milan oder so, sondern irgendwie war das überhaupt nicht mein Typ, konnte ich nicht leiden. Und jetzt, als du gesagt hast, dass das an einem Mittwoch war, dachte ich, ja Moment, aber warum sollen denn meine Eltern an einem Mittwochabend dahin gehen? Aber ich habe extra jetzt nachgeguckt, es waren Ferien. Es waren Ferien.
Es war der Mittwoch vor Frohen Leichnam. Ja.
Also es waren Ferien, das heißt, meine Erinnerung trügt mich da hoffentlich nicht. Und damit hätten wir schon mal den ersten Reality-Check gemacht, der dann zumindest an der Stelle stimmt. Ich würde einmal das Spiel kurz zusammenfassen, damit jeder das nochmal vor Augen hat. Milan geht in der ersten Minute direkt durch Paolo Maldini in Führung. Schnellstes Tor der Champions League Finalgeschichte. Erhöht kurz vor der Pause dann noch durch einen Doppelpack von Hernan Crespo auf 3-0. Nach der Pause kommt Stevie G in der 54. mit dem 1-3. Dann 6 Minuten nachher gleicht Liverpool durch Smica und Alonso zum 3-3 aus. Keine Tore in der Verlängerung. Dann in der Verlängerung gibt es dann ein dramatisches Elfmeterschießen, in dem sich Liverpool mit 6-5 durchsetzt und die Champions League gewinnt. Gehen wir mal rein. 2005, wo stehen wir da im internationalen Fußball? Wo steht Milan? Wo steht Liverpool? Wie kommen diese Mannschaften ins Finale? Was sind so die Umstände des Spiels, die Vorgeschichte?
Also Liverpool kommt ligatechnisch jetzt nicht mit dem super großen Rückenwind, sind nur Fünfter geworden, hinter Chelsea, Arsenal, Man U und überraschend dem Stadtrivalen aus Everton. Auch in der Champions League ging es über die dritte Quali-Runde in die Gruppenphase und äußerst knapp mit Nach-, Hin- und Rückspiel 2-1 gegen den Grazer AK. Hatte ich so jetzt auch nicht mehr unbedingt auf dem Schirm. Gruppenphase dann aber doch relativ souverän gegen Monaco, Piräus und La Coruña als Zweiter mit 10 Punkten weiter. Im Achtelfinale souverän gegen Leverkusen 2x3-1. Viertelfinale schon mal eine Erfahrung gemacht mit dem italienischen Verein, gegen Juve mit 2-1 und 0-0 weitergekommen. Und im Halbfinale im englischen Duell Chelsea mit 0-0 und 1-0 geschlagen und dann im Finale eben gegen Mailand.
Halbfinale muss man noch dazu sagen, habe ich in der Recherche, hatte ich überhaupt nicht mehr drauf, habe ich auch, glaube ich, hat bei mir auch nicht so richtig was geklingelt. Luis Garcia hat das entscheidende Tor geschossen und das sogenannte Ghost Goal an der Anfield Road. Und ich habe das gelesen und dachte ich so, okay, habe es mir jetzt angeschaut. Kennst du das Ghost Goal von Luis Garcia?
Sagt mir gar nichts.
Also ich dachte natürlich gleich hier Kiesling, Helmer, diese Geschichten, ist aber nicht so, sondern es war im Prinzip, Luis Garcia hat den Ball über die Linie geschossen. Der war relativ klar hinter der Linie, wurde dann aber geklärt. Nee, Moment. Relativ klar vor der Linie, glaube ich, und wurde geklärt. Jetzt habe ich selber gerade nicht mehr drauf. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Aber irgendwie so. Und Schiedsrichter hat Tor gegeben. Und dann war das das entscheidende Tor, durch das sie dann tatsächlich ins Finale gekommen sind. Ja, Rafael Benitez ist neuer Trainer bei Liverpool. Team ist so ein bisschen im Umbruch. Ja, und wie du gesagt hast, Liga läuft überhaupt nicht gut. Und ja, international, also Champions League, ist es tatsächlich eher so diese, also komplett pragmatischer Fußball, das ja, hinten stehen und vorne auf den lieben Gott und ab und zu mal einen Geniestreich hoffen, so ein bisschen, waren sehr effizient und kommen daher dann aber doch, naja, relativ souverän, ist vielleicht falsch gesagt, aber ja.
Kommen weiter.
Kommen weiter, also es ist gut gemacht.
Was man sagen muss, Liverpool ja auch schon zu der Zeit ewig ohne Titel.
Ja.
Also Meisterschaft klar, aber auch international. Es war ganz witzig, wir hatten beim Nachschauen einen englischen Kommentar und relativ, also vorm Anpfiff noch vorneweg, geht der englische Kommentator rein mit, Carragher war zum Zeitpunkt des letzten Champions-League-Triumphs von Liverpool ein 7 Jahre alter Fan, allerdings von Everton.
Oh.
Carra. Also auch um das mal so einen Ticken einzuordnen.
Ja, ist tatsächlich dann länger her gewesen. Ganz anders ja Milan, die auch als klarer Favorit in das Spiel gehen, die ein Star-Ensemble hat. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also wirklich, wir gehen ja gleich auf.
Unfassbar gute Truppe.
Das ist, also Galacticos Real Madrid ist da ebenbürtig. Also das ist wirklich, wirklich krass. Nicht alle in den allerbesten Jahren vielleicht, aber an sich Wahnsinn, kommen quasi ja schon so mit ihrer goldenen Generation, haben 2 Jahre vorher die Champions League schon gewonnen. Und im Prinzip ist es so die beste Milan-Phase seit Mitte der 90er, seit sie da so erfolgreich waren. Und es ist so volle Lotte, dieses Berlusconi-Milan. Und mittendrin ein relativ junger Kaká, der schon sehr, sehr gut spielt und so, ja, wo noch der letzte Funke zur endgültigen Leistungsexplosion fehlt. Aber ja, der ist da schon mittendrin.
Ja, genau. In der Liga trotzdem nur Zweiter hinter Juve geworden, aber den Meistertitel sozusagen nachträglich bekommen, beziehungsweise Juve wurde aberkannt aufgrund des Schiedsrichterbestechungsskandals, den es dann darum gab. Und Champions League war Mailand direkt qualifiziert, ist auch als Gruppenerster in der Gruppe mit Barca, Donetsk und Celtic mit 13 Punkten weitergekommen. Spielt im Achtelfinale, da ging auch so ein bisschen Kakas Stern das erste Mal so richtig auf. Gewinnen 2x 1-0 gegen Man U. Im Viertelfinale klar, im Stadtderby gegen Inter 2-0 und 3-0. Und machen es dann im Halbfinale spannender als nötig. Da haben sie ein bisschen gewackelt. Gewinnen das Hinspiel 2-0 gegen Eindhoven, verlieren das Rückspiel dann 3-1 und kommen nur wegen der Auswärtstorregel letztendlich weiter ins Finale.
Die Älteren erinnern sich, Auswärtstorregel. Ja, also das ist so die Generation, die auch wirklich in den Jahren davor und auch noch 1-2 Jahre später, kommen aber auch noch dazu, da in der Champions League wirklich Dauergast ist. Wenn wir jetzt mal auf die Aufstellungen schauen, da fällt bei Mailand, da sagen wir, es ist eine Weltauswahl, aber da fehlt ja sogar noch einer. Da fehlt nämlich vorne Pippo Inzaghi, der lange verletzt war und deshalb auch nicht voll fit. Und wurde von Trainer Ancelotti dann auf die Tribüne gesetzt. Das kann man sich natürlich erlauben in einem Champions-League-Finale. Und ich erinnere mich noch, das waren ja schon die Jahre, wo, also gerade so, sagen wir mal, 2-2 bis 2-8 oder so, wo auch Bayern mehrmals an Mailand gescheitert ist und oft leider auch an Pippo Inzaghi, der easy in meinen Top 3 meistgehassten Fußballern ist. Deswegen hat es mir jetzt auch nicht so gestört, dass er nicht dabei war. Aber wenn man sich die Aufstellung anschaut, mit Dida im Tor, die Viererkette, links der 37-jährige Capitano Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Jaap Stam, Cafu, davor Seedorf, Pirlo und Gattuso, auf der 10 Kaká und vorne Hernan Crespo und Andrei Schewtschenko, dann ist das schon krank. Es ist wirklich krank.
Ist eine unfassbar gute Mannschaft. Im Nachhinein wird sich Ancelotti vielleicht geärgert haben, Pippo Inzaghi nicht auf die Bank zu nehmen und ihm in der Verlängerung noch mal ein paar Minuten zu geben.
Weil da musste einen anderen guten Mittelstürmer hat er ja eingewechselt.
Der war immer für was gut. Genau, du sagst, eingewechselt wurde dann noch kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit Jondal Thomason für Hernan Crespo. Seedorf ist raus für Serginho. Und in der 112. kam noch Rui Costa für Gattuso.
Ohne Einsatz Kaká Bakalatze.
Ja, das ist,
Auch schade, auch tragisch, wie das dann verläuft. Ja. Wie geht denn Liverpool ins Rennen?
Bei Liverpool habe ich jetzt die Aufstellung angeguckt, habe ein paar Fragezeichen im Kopf gehabt. Gucken, ob es dir auch geht. So ging also im Tor natürlich Jerzy Dudek. Du hast schon gesagt, er ist im Elfmeterschießen dann berühmt geworden für das, was er auf der Linie fabriziert hat.
Der übrigens zu diesem Zeitpunkt unfassbar so aussieht wie Mario Barth kurz vor seinem Durchbruch. Das nur am Rande.
Die Viererkette dann mit Traoré, Hübje, Carragher und Finnen. Finnen hätte ich nicht auf dem Schirm mehr gehabt.
Habe ich mir aufgeschrieben.
Keine Ahnung.
Steve Finnen bekommt in dem Spiel den Zoltán Sebeskin-Preis. Nämlich, was machst du denn so hier eigentlich? Also.
Ist so. Dann aber, wie ich finde, auch ein unfassbar gutes Mittelfeld mit Xabi Alonso, Luis Garcia, Stevie Gerrard und Jordan Riese. Und dann so ein bisschen freies Radikal, Harry Kewell und vorne Milan Baroš.
Stil echt mit der 5, natürlich.
Ja.
Genau, so gehen wir ins Rennen. Auf der Bank haben wir schon angesprochen, Didi Hamann, Wladimir Smitser werden beide noch eingewechselt und Djibril Cissé kommt ganz spät noch. Ansonsten ist die Bank relativ
unspektakulär.
Prominenzlos. Ja, dann geht das Spiel los. Die Mannschaften laufen ein, stellen sich hin zur Champions League-Hymne und da habe ich dann echt nur kurz Gänsehaut gehabt, wenn diese Kamerafahrt kommt und auch du, also man kannte die Aufstellung ja, hat ja vorher angeschaut, aber wenn diese Kamerafahrt nochmal kommt und diese Gesichter durchgehen, es ist Wahnsinn, es ist wirklich FIFA-like, es ist brutal, also.
Ja, ist so.
Gut. Das Spiel startet und ohne dass richtig viel passieren kann, vorher
steht's 1-0.
Passiert dann das hier.
Goal in 50 seconds for Milan. Oh, would you believe it? Paolo Maldini, the skipper, has scored it. Only once in the history of the European Cup final has there been a first-minute goal. It was back in the early days, but Jerzy Dudek has been beaten.
Wie ist das passiert?
Ja, es gab relativ früh Freistoß für Milan aus dem Halbfeld. Rechte Seite. Andrea Pirlo spielt ihn so halb hoch in die Mitte. Also
ganz komische Flanke.
Eigentlich nicht gut geschossen.
Eigentlich parallel zu seiner Position, dann zur Torlinie.
Genau, zu seiner Position zur 16er-Linie. Und Paolo Maldini dann mit dem rechten Fuß nimmt ihn direkt aus der Luft. Aufsetzer, ich würde sagen so aus 12, 13 Metern vielleicht.
Ja, so Richtung Elfmeterpunkt war es, glaube ich.
Ja, genau. Und dann geht er von ihm aus gesehen ins linke Eck.
Noch relativ zentral. Ich dachte beim ersten Schauen, ob man da Dudek mit reinnehmen muss. Aber war schon, wie Wolf Fuß sagen würde, war viel Verkehr vor ihm.
Ja, und war ein unangenehmer Ball.
Ja, also war ekler. Und er sieht ihn, glaube ich, schon wirklich spät. Ist natürlich Traumstart, aber Liverpool danach aus meiner Sicht komplett unbeeindruckt, körperlich präsent. Milan schon mit mehr Ballbesitz, kommt dann auch immer besser ins Spiel und, also ins Spiel, sie sind eins zu vorne, aber dass sie auch wirklich am Spiel teilhaben und haben enorm hohe Ballsicherheit, starkes Kurzpassspiel, machen immer wieder diese Dreiecke und manchmal war es schon, hat man gerade mit so einem Steve Finnen oder auch in Jon-Arne Riise links, hat man manchmal schon kurz Mitleid gehabt, weil der da in so einem Dreieck, wirklich so ganz, ganz kurz, nur so in 3-4 Sekunden tak, 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 einmal kurz ins Kino geschickt wurde und dann so traurig wegtrottet. Okay, dann ja, gehe ich wieder.
Ja, das stimmt, aber insgesamt spielt sich viel irgendwie zwischen den 16ern ab. Also es gibt wenig Abschlüsse, gefährlich eigentlich auch nichts mehr. Oder ein paar Schüsse, die die Torhüter dann aber auch pflücken oder die daneben oder drüber gehen. Also es ist so ein bisschen, das Tor ist quasi aus meiner Sicht für Mailand zu früh gefallen, weil das dann genau ihr Spiel war, so wie du es gesagt hast. Am liebsten spielen wir das jetzt 1-0 runter mit unserer Ballsicherheit und nehmen das Ding mit nach Hause.
14. Minute gibt es dann scharfe Ecke von Seedorf. Crespo kommt am kurzen Fünfer, kommt er an den Ball mit dem Kopf und köpft dann auf den kurzen Pfosten. Da steht dann Luis Garcia, rettet auf der Linie. Da wäre Dudek dann chancenlos gewesen. Da hättest du ja auch schon 2-0 stehen können. Und generell fand ich in der Anfangsphase komischerweise hohe Bälle auf Liverpools Defensive, ob nach Standards oder auch so, war immer gefährlich. Und da hast du eigentlich ja mit Hüppier und Carragher zwei Leute drin, wo du denken würdest, ja, die bedanken sich für jeden hohen Ball. Aber da war ja, also da hat es ja am Anfang echt öfter mal lichterloh gebrannt.
Das stimmt. Wo es dafür, finde ich, sie besser gestanden haben, als gedacht habe vorher, waren bei flachen Bällen in die Spitze, weil die Shevchenko und Crespo in 9 von 10 Fällen ins Abseits gestellt haben.
Ist mir auch aufgefallen, dass, aber da dachte ich dann aber trotzdem, boah, das ist schon auch ein hohes Risiko, dass sie da gegangen sind. Mhm. Weil sie ja schon sehr hoch dann gestanden sind. 23. Minute gibt's dann schon den ersten Wechsel bei Liverpool, weil Harry Kewell verletzt raus muss. Vladimir Smica kommt mehr oder weniger positionsgetreu rein. Und spielt dann auch so hinter den Spitzen oder hinter der Spitze, hinter Milan Baroš. Der Wechsel wird nachher auch noch besonders interessant. Und da gerade in der Anfangsphase ist mir als am meisten aufgefallen tatsächlich Milan Baroš, der unglaublich viel unterwegs war, der sich in alles reingeworfen hat. Mhm. Und da habe ich mir dann auch so nach 25 Minuten echt das erste Mal Sorgen gemacht, weil der muss ja da schon zu dem Zeitpunkt 9 Kilometer gelaufen sein. Der ist alles angepresst, also hat es versucht, hat sich in Zweikämpfe mit Jaap Stam geworfen, wo du auch fragst, ja gut, da reicht auch einer im ganzen Spiel. Da hatte der schon irgendwie so 5 auf dem Buckel. Überall außen Mittellinie, also denn der war tatsächlich richtig am Ackern. Das war jetzt nicht wirklich mit viel Ertrag, aber er war halt auch wirklich extrem undankbar, weil er natürlich hinten, was Carragher und Hüppier da rausgekloppt haben, denen ist ja nach vorne nicht viel eingefallen. Und er musste halt an jeden Ball, er hat sich immer bedankt, dass er Jaap Stam im Rücken hat.
Ja, und zwar so undankbar, vor allem, weil er gar kein Land gesehen hat und ihn noch niemand unterstützt hat bei der Arbeit. Nee. Es war schon dann eine Riesenlücke zu Kewell und dann später Smica. Aus dem Mittelfeld ist ja auch gar nichts nachgerückt.
Ja, weil halt auch dadurch, dass er die alleinige Spitze war und dahinter quasi in zweiter Linie nur ein Mann war, der im Prinzip die komplette Breite hätte bespielen müssen, was ja überhaupt nicht funktioniert hat, da war halt einfach immer viel Platz. 29. Minute, Luis Garcia, der mir tatsächlich bei Liverpool auch über die gesamte Spielzeit mit am wenigsten gefallen hat, weil der irgendwie auch nicht so richtig reingepasst hat. Also der war ja wahrscheinlich aufgestellt so ein bisschen als ballsicherer Fummler, aber ja, so ab und zu ist es aufgeblitzt, aber 29. Minute beispielsweise, da will er irgendeinen lässigen Hackentrick machen. Was aber passiert daraus, ist einfach ein Blitzkonter über Kaká, also das, was man in dem Spiel noch ein paar Mal sehen wird, dass Kaká den Ball direkt nach Balleroberung, Ball zu Kaká, wie beim Basketball, Rebound und zum Point Guard, war hier Balleroberung, Ball zu Kaká, der dreht auf und macht seine Signature Riesenschritte, wo er dann mit 5 Schritten irgendwie das halbe Spielfeld überquert. Spielt dann einen super Steckpass in Lauf von Shevchenko am linken Strafraumeck. Der schiebt auch ins Tor ein, aber eine von dir angesprochene Abseitssituation, da habe ich dann gedacht, das kann ja auch gar nicht lang gut gehen. Kurz vor der Pause, 7 Minuten vor der Pause, dann auch wieder Crespo allein vor Dudek, wieder abseits. War aber, glaube ich, auch jedes Mal. Also es war dann schon, war keine Fehlentscheidung dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
Naja, zu dem Ding von Shevchenko kommen wir später nochmal. Da müssen wir mal gucken, ob wir zueinander kommen.
Ja, mal gucken. Jedenfalls 39. Minute geht dann ja, ist es dann kein Abseits und es passiert das hier.
It was a strange challenge by Maldini. Here's Kaká. Lifted into Shevchenko. He's onside this time. He's got Crespo in support. Here's Hernan Crespo. 2-0. Hernan Crespo, who scored home and away against Manchester United earlier in the competition, has now scored the second in the final against Liverpool. But seconds before, Liverpool had a strong penalty appeal turned down at the other end.
Da gibt's einiges aufzuarbeiten.
Da gibt's einiges aufzuarbeiten.
Fangen wir mal mit dem Tor an.
Du hast ja schon eben geschildert, wie das Spiel von Milan dann im besten Falle läuft und sowas hier auch. Kaká bekommt den Ball, zieht auf und chippt ihn dann in den Lauf von Andrei Shevchenko, der diesmal nicht im Abseits stand, der ihn dann einfach querlegt und Hernan Crespo schiebt ihn dann ins leere Tor. Das war das, was sich Mailand dann nach dem 1-0 vorgestellt hat.
Den hätten wir aber auch noch gemacht.
Den hätten wir auch noch gemacht und jetzt hat es Liverpool nicht geschafft, jemanden ins Abseits zu stellen und dann hat es sofort geklingelt. Ja.
Wir haben es im Audio noch gehört. But, was ist denn vorher passiert?
Vorher war Liverpool im Angriff und spielt von der rechten Seite einen Ball in den 16er, in den Paolo Maldini dann so ein bisschen reingrätscht und ihn mit den Ellenbogen ablenkt. Also, und daraus ist dann direkt der Konter entstanden.
Also er liegt, aus unerfindlichen Gründen liegt er auf einmal am Boden. Also er will grätschen, ja. Aber es ist eigentlich, also es gibt gar keine Bewegung, glaube ich, vom Gegenspieler, weshalb er grätschen und damit blocken sollte. Auf jeden Fall liegt er schon am Boden und der Ball rollt aber weiter und er liegt da und rollt ihm dann wirklich an Ellenbogen. Und der Ellenbogen ist aus meiner Sicht jetzt gar nicht so nah am Körper dran, dass man sagen könnte, ja, da kann er ja aber auch gar nichts machen.
Genau, und er war auch noch ein bisschen angewinkelt,
ja.
Also steht schon deutlich raus. Ich sag mal so, in Zeiten des VAR wär die Chance schon groß gewesen, dass es Elfmeter für Liverpool gibt.
Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es heutzutage einen geben würde. Und ich muss aber auch sagen, es hätte auch damals einen geben müssen, weil
ja.
Das war keine schnelle, hektische Situation. Weil wie gesagt, Maldini liegt da gefühlt 5 Minuten rum. Und bekommt den Ball dahin. Ich hab's jetzt nicht mehr auf dem Zettel, wie so die Sicht des Schiedsrichters oder auch im Assistent war. Aber es sah schon sehr, sehr krumm aus.
Also in meinen Augen muss es mindestens der Assistent sehen, weil es ja schon eher außen,
ja, am außen 16er
war. Also nicht
aber war es die Seite vom Assistent? Das weiß man natürlich nicht.
Ja, das ist die Frage. Paolo Maldini im Herbst seiner Karriere hat ja gar nichts mehr hektisch gemacht.
Nee,
also auch das nicht.
Ja.
Ja, also eigentlich wäre das schon so eine Szene, die unten auch kommt, wenn wir nochmal hätte Fahrradkette, das ist ganz sicher eine, weil der Elfmeter zur möglichen 1-1 wäre es unserer Ansicht nach gewesen, aber es steht dann 2-0 für Milan.
Das muss man schon klar sagen. Ich habe mich da nur im Nachhinein noch gefragt, jetzt gehen wir mal davon aus, es würde den VAR, hätte es damals schon gegeben. Wie wäre das dann denn gewesen? Weil es gab ja keine Spielunterbrechung, das heißt, es ging ja auch super schnell. Ich würde mal sagen, von der Aktion, Ball berührt den Arm von Maldini bis zum Tor vergehen keine 30 Sekunden. Und dann hätte man quasi das, nachdem der Ball im Netz ist, wäre ja die Möglichkeit gewesen, also war die Unterbrechung da, dann hätte man quasi das eine Tor zurücknehmen müssen und dafür einen Elfmeter verhängen.
Ja, genau. Genau so.
Das wäre auch sensationell gewesen.
Stimmungstechnisch ein bisschen was reingebracht hätte
in das Stadion. Das hätte ich stark gesehen.
Also, ich sag mal so, die Tifosi aus Milan wären da sicherlich gut mitgegangen.
Zur Stimmung muss man ja auch sagen, also Milan hat man weniger gehört, aber Liverpool hat ja wirklich 120 Minuten komplett Alarm gemacht.
Brutal.
Also wirklich brutal. Und das ohne Ultras und ohne Dings, das war wirklich, da war einfach nur richtig, richtig laut. Ja, also aus unserer Sicht sagen wir, den kann man dann durchaus schon mal geben. Ja.
Den kann man geben.
Und als könnte es nicht schlechter laufen, passiert dann 4 Minuten später noch diese Szene.
On the floor, he went to Gray, but no, he thought Garcia was gonna go down the line.
Look at that from Kaká. Oh. And what a pass too for Crespo. And what a goal that is. Oh. What a goal that is. Edin Crespo again from a sublime pass by Kaká. And Milan now playing football out of this world. Nobody can live with this. Wonderful, wonderful.
Also ich glaube, wenn man irgendjemanden eine Szene zeigen müsste, egal wie man Kaká findet, komme ich auch später noch dazu. Wenn man eine Szene zeigen müsste, was hat Kaká ausgemacht, dann wäre es wahrscheinlich diese Szene.
Ja, ist schon viel dran.
Also es ist genau die gleiche Geschichte wie vorhin. Balleroberung.
Genau die gleiche Geschichte wie vorhin. Der Kommentator hat es ja gesagt. Milan's now playing football from another planet.
Ja.
War in den Minuten dann tatsächlich so. Kaká spielt einen unfassbar guten Schnellpass.
Also Sensationsball. Aber über wie viel Meter? 35, 40?
Ja, irgendwie gefühlt aber, vom eigenen 16er. Aber
in die Spitze. So, Wahnsinn.
Und Crespo steht wieder nicht im Abseits. Da haben wir ja vorhin auch schon gesagt, wenn es mal schief geht, dann richtig. Die zweite Aktion, es klingelt das zweite Mal und chippt ihn aber auch in einer Arroganz und Lässigkeit über Jerzy Dudek weg.
Ja. Also Wahnsinn, vor allem auch, weil er den Ball ja gar nicht annimmt. Also der kommt so perfekt, er nimmt ihn nicht mal an und lässt ihn quasi, also Kaká spielt den Ball aus der eigenen Hälfte, glaube ich. Ja. Und Crespo berührt den Ball einmal und das ist für den Chip, der im 16er ist, also um sich einfach die Dimension dieses Passes, er läuft da zwei Gegenspieler weg, ich weiß gar nicht mehr, welche zwei das dann nachher waren und macht dann das 3-0. So richtig weiß Liverpool, glaube ich, nicht, warum es 3-0 steht, weil viel mehr hatte Milan jetzt auch nicht, aber sie haben halt drei Riesenszenen gehabt, die zugegebenermaßen auch Riesenszenen waren und dann steht es 3-0. Crespo, zweites Tor in 5 Minuten. Diese Rechnung, so und so viele Tore in so und so vielen Minuten, wird ja auch nochmal wichtig oder interessant. Also auch Crespo, 2 Tore in 5 Minuten. Und es ist, das wird dich besonders freuen, der erste Final-Doppelpack gewesen seit Kalle Riele 97.
Ja, na klar. Aber muss man sagen, der eigentlich würdige Nachfolger für R. Riedle in dem Spiel sind die beiden Bälle von Kaká. Möchte jetzt Hernan Crespo nicht zu nahe treten, aber
aber du trittst vielleicht Kaká damit ein bisschen zu nahe, indem du Kalle Riedle mit ihm vergleichst.
Naja, ich trete eigentlich Kalle zu nahe, indem ich Kaká mit ihm vergleiche.
Also Milan, gerade in den letzten 15 Minuten in der Halbzeit, komplett dominant, schnürt da Liverpool ja auch komplett ein. Trotzdem würde ich sagen, ein Tor vielleicht zu hoch. Ich weiß nicht, irgendwie so, wobei wenn ich drüber nachdenke.
Naja, ich finde, wenn man guckt, du hast ja schon angesprochen, dass die das Ding noch haben, was auf der Linie geklärt wird von Liverpool. Und wie gesagt, wir kommen ja später noch zu der Frage, ob Shevchenko wirklich im Abseits stand, ja oder nein. Ich finde es in der Höhe auch okay.
Ist okay, also ist jetzt nicht, dass man sich komplett fragt, aber ich glaube, Liverpool hat schon das Gefühl gehabt, so hey, wieso steht's hier 3-0? Weil die sind ja, also das gehört ja schon auch zur Wahrheit dazu, die haben ja nicht irgendwie sich, also die wollten ja, es ging nur nicht so richtig, aber die haben ja wirklich versucht, dagegen zu halten und so und ja, wahrscheinlich ist es schon in Ordnung. Dann gehen wir in die Halbzeit und dann kommt es natürlich zum entscheidenden Wechsel, das muss man so sagen.
Zum Game-Changer-Wechsel, das ist so. Das ist so.
Zeig der Welt, dass du besser bist als Steve Finnan. Kommt Didi Hamann rein? Hat Peter Hyballa zu ihm gesagt auf der Bank. Didi Hamann kommt für Steve Finnan und damit ja dann auch eine Systemumstellung und die wird, glaube ich, eher noch wichtig, weil vorher war es ja wirklich ein 4-4-1-1, also 2 Viererketten und dann Harry Kewell, der ja machen durfte, was er wollte, aber irgendwie halt gar nichts gemacht hat und ganz vorne dann Milan Baroš und jetzt verschiebt sich das ein bisschen auf eine Dreierkette. Da geht dann die verbleibenden drei aus der Viererkette bilden dann die Dreierkette. Riese geht links auf die Schiene, Smietzer geht rechts auf die Schiene. Und dann sind Alonso und Hamann auf der 6 und Gerrard schiebt ein bisschen nach vorne. Also der ist dann eher so in der Harry Kewell-Rolle, dass der auch, also der taucht dann in der Folge auch recht an vielen Orten auf. Also der hat dann schon den Auftrag bekommen, das Ding ein bisschen mal anzuführen.
Was dem Liverpool-Spiel auch gut getan hat.
Das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber am Anfang geht es erstmal so weiter wie in der ersten Halbzeit. Milan schnürt Liverpool die ersten Minuten erstmal ein. So, das geht dann so 50. Minute, Xabi Alonso, Weitschuss, der recht knapp vorbeigeht. Mhm. Dann am 51. Minute, Sammy Hyypiä versucht, mit Kaká Schritt zu halten und fällt den dann 20 Meter vorm Tor. Aus meiner Sicht ist er der letzte Mann. Er ist, also er ist, glaube ich, rein im räumlich gesehen ist er der letzte Mann. Aber auch dieses, also er hat einen, der so knapp auf gleicher Höhe ist, ein Mitspieler. Aus meiner Sicht wäre der nie im Leben dahin gekommen, um den überhaupt zu stören. Das heißt, für mich erfüllt es alle Kriterien, die es braucht, um hier die rote Karte zu ziehen.
Ja.
Könnte man dann aus Liverpool-Sicht sagen, wäre vielleicht auch hart, aber für mich absolut vertretbar, da rot zu geben. Hyypiä kriegt nicht mal gelb.
Das ist auch die zweite Situation, wenn es VAR gegeben hätte, ja, bin ich mir relativ sicher, dass der geht. Ja.
Da geht der und eben, aber spannend, dass er, also er hat nicht mehr gelb bekommen. Das fand ich dann schon bemerkenswert. Und ja, wie dann, also meine Oma hat immer gesagt, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und in dem Fall war das Eichhörnchen aber Steven Gerrard.
Touchdown by Cafu. In towards Gerrard! Hallo! Hallo! Here we go! Steven Gerrard puts a grain of doubt in the back of Milan minds and gives hope to all the many thousands of Liverpool fans.
Hello, are we here? Ja, wie ist das passiert?
Ja, es war so ein bisschen ähnlich wie das 1-0 von Maldini, nur andere Seite mit dem Kopf quasi, also Jan-Arne Riese kriegt auf der linken Seite den Ball, auch so eine Halbfeldflanke Richtung Elfmeterpunkt und Stevie G wuchtet sich einfach hoch.
Ohne Gegenspieler.
Und ohne Gegenspieler und macht halt auch aus so 10, 11, 12 Metern das Ding dann ins rechte Eck, unhaltbar für die da.
Also im Kopfball trifft er perfekt. Ich fand, dass Riese auch so eine komplett unmotivierte Flanke schlägt. Also da ist so kein System dahinter. Er wusste halt einfach nicht, wohin. So sah es aus.
Und einfach mal rein.
Einfach mal rein. Und in der Mitte war Liverpool ja 3-5. Also du hast dann Steven Gerrard und glaubt noch zwei andere gegen 5 Milan-Verteidiger. Also so eigentlich ohne Aussicht auf Erfolg.
Was, wenn man das Gleiche, was du vorhin über die Liverpool-Abwehr gesagt hast, wie viel Probleme die mit hohen Bällen in der ersten Halbzeit hatten, ist es auch hier so unverständlich, weil du mit Nesta, Stam und Maldini ja eigentlich drei Leute hast, die Steven Gerrard im Kopfball wahrscheinlich in 9 von 10 Duellen abräumen.
Sollte man meinen. Und ja, also in dem Moment kommt dieses 3-1 natürlich aus dem berühmten gar nichts. Also da, ja, das sowohl im gesamten Spielverlauf, als auch aus der Szene raus, war das jetzt nicht besonders, ja, absehbar. Und nur 2 Minuten später geht's ja dann noch weiter. Stadion übrigens sofort da. Also, ja und 2 Minuten später geht's dann schon weiter.
Xabi Alonso, Hamann. Hit by Smietzer. It's in! It's in! Vladimir Smietzer! 2 goals in 2 minutes for Liverpool!
Sind sie, Jonas? Sind sie?
Miracles are possible. Hier hat sich auch das erste Mal gezeigt, warum man die Hamann, den alten Strategen, jetzt gebracht hat.
Sammelt den Scorer ein.
weil er natürlich einen sensationellen Pass auf Wladimir Smica vorm 16er quer über 2 Meter spielt. Ja,
also den kann auch in der Form wahrscheinlich nur Didi Hamann spielen.
Das ist so, Smica hält dann einfach mal drauf und dann muss man Dida aber auch mal, bei Dida auch mal leicht anklopfen. Sah nicht so glücklich aus.
Also man muss sagen, der Schuss war ein Strahl, den trifft er danach die nächsten 99 Mal nicht so. Aber ich habe hier auch stehen, haltbar, Fragezeichen. Ich glaube, den kann man halten. Ich weiß nicht, ob er ihn halten muss, aber ich glaube, man kann ihn halten.
Also es sieht zumindest so ein bisschen unglücklich aus, weil er ja schon auch noch deutlich am Ball ist.
Gefühlt zieht er auch so ein bisschen weg, also
genau, ihn dann halt quasi ins Eck lenkt. Also ich glaube schon, dass an einem richtig, richtig guten Tag hält er den.
Gut. Jonas sagt, Dida nicht in Champions-League-Finalform an diesem Tag.
Ja.
Nein, also eben, ich glaube, ja, man tut ihm Unrecht, wenn man sagt, er muss ihn halten. Aber ich glaube, es war ja auch so ein bisschen so seine Prime, glaube ich. Ich glaube, es wäre sein Anspruch auch gewesen, den zu halten. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja.
Dann steht es 3-2 innerhalb von 2 Minuten. Man fragt sich, was ist denn hier los? Da ist dann das, was der Kommentator beim 3-1 von Gerard, ich weiß nicht, ob man es richtig verstanden hat, sagt, dass Liverpool den Grain of Thought bei Milan eingepflanzt hat, also sie zum Nachdenken gebracht hat. Das, finde ich, merkt man nach dem 3-2 komplett. Da ist es fast schon in manchen Szenen bemitleidenswert, wie diese Truppe wirklich ins Schwimmen kommt und wirklich anfängt zu denken.
Man hat gesehen, als Mailand aus der Halbzeit kam, so, naja, jetzt spielen wir das 3-0. Wir müssen noch eine Halbzeit das runterspielen und wir machen das so wie in der ersten Halbzeit, lassen Ball einfach ein bisschen laufen, so. Dann fällt es 3-1 aus dem Nichts. Du hast ja gesagt, Liverpool hat sich in der ersten Halbzeit gefragt, wie es hier 0-3 stehen kann. Ich glaube, sie haben sich auch gefragt, wie es 1-3 stehen kann. Und ich glaube, sie haben sich dann auch gefragt, wie es 3-2 stehen kann. Aber dann ist das so. Dann, also das hätte man bei Mailand ja gar nicht gedacht.
Also, die geben den Ball auch sofort wieder her. Also Anspiel und der Ball ist sofort wieder weg. Liverpool, dafür wurde, glaube ich, auch das Wort Momentum erfunden. Das ist der absolute Wahnsinn. Als ob jemand und Milan irgendwas ins Getränk mischt.
Und man dachte bei der abgezockten Truppe ja gar nicht, dass das möglich ist. Also du hast ja hinten die Viererkette, Cafu, Maldini.
Die haben
ja
schon alles erlebt.
Du hast Gattuso, Pirlo, Seedorf im Mittelfeld, Dito. Also da hättest du ja nie mit gerechnet, dass der Kopf dann das Problem wird bei denen. Aber ist so geworden.
Also zumindest in den Minuten nach dem 3-2 ist es definitiv so. Und dann kommt es auch in der 59. Minute zu einer Szene, wo ich glaube, dass die bei einem anderen Spielstand, beziehungsweise wenn das jetzt nicht so schnell gegangen wäre und Milan da so ein bisschen geschwommen wäre, so im Kopf auch, dass die so nicht passiert wäre, weil, also Milan kommt gar nicht mehr über die Mittellinie und dann gibt es einen Ball in die Spitze auf Barosch, der ist aber, ich weiß jetzt nicht, ob Stam oder Nesta, ich glaube eher Nesta, ist direkt an ihm dran. Barosch ist so, ja, im Rücken oder der Seite zum Tor, also kann gar nicht zum Tor gehen, wird aber angespielt und legt den mit der Hacke quer und aus der Tiefe des Raumes, wie sonst nur die ganz Großen, kommt dann Stevie G, spritzt da rein und Gattuso kann auch nicht Schritt halten, aber senzt ihn einfach im Strafraum von hinten richtig plump um. Und ich glaube nicht, dass er das macht, wenn da nicht gerade irgendwie so ein Aufruhr ist.
Ja, also er rumpelt ihm richtig unmotiviert hinten rein.
Absolut. Und beim zweiten Gucken muss ich dann schon sagen, also Elfmeter ist es, aber so richtig groß gehalten oder ihn richtig krass getroffen hat er jetzt auch nicht. Also es ist jetzt, also er hat schon Danke gesagt, Stevie G.
Ja.
Hat schon Danke gesagt. Großzügige Elfer, würde ich sagen, aber kannst du auf jeden Fall geben. Oder musst du wahrscheinlich geben. Und antreten wird dann Xabi Alonso. Into Barros, he's laid it off. It's Gerrard, he was held. He's given the penalty. He's given the penalty.
Penalty.
in this second half. Oh, saved by Dina Xabi Alonso! And Mission Impossible is accomplished! Liverpool were 3-0 down 5 minutes ago. And now look at that scoreline.
Und dann steht's 3-3.
Und dann steht's 3-3. Und Dida macht seinen Fehler eigentlich wieder gut. Xabi Alonso schießt von sich aus gesehen ins linke Eck.
Guter Elfer nicht, eigentlich. Ich fand einen guten Elfer.
Fandest du? Ich fand so, also ich fand ihn nicht hart genug oder platziert genug. Eins von beiden hätte noch ein bisschen. Ja.
Also auf jeden Fall stark gehalten.
Stark gehalten. Von Dida dann aber halt ein bisschen unlucky, dass er nach vorne wegspringt und dann den Nachschuss macht Alonso dann clever, nagelt ihn komplett unter die Latte.
In Podolski-Manier.
Um da gar keine Zweifel aufkommen zu lassen.
Und dann steht es 3-3. Damit haben wir nach Hernan Crespo 2 Tore in 5 Minuten, schießt Liverpool 3 Tore in 6 Minuten und nach diesem Elfmeter das Stadion explodiert. Also das, hebt das Dach ab. Das ist, selbst das türkische Publikum von, muss ich nochmal nachschauen, von Fatih Karagümrük SK, glaube ich, hat es nie wieder geschafft, so viel Dezibel in diesem Stadion zu entzünden. Kann ich mir wirklich sehr schwer vorstellen. Da fliegt das Dach weg und dann haben wir 60 Minuten rum und du hast irgendwann mal vorhin gemeint, dass so viel Torabschlüsse gar nicht waren, aber wir haben nach 60 Minuten schon 12-11 Schüsse. Also es ist schon was los, es sind nicht alle aufs Tor, aber es ist da und ich finde auch, also bis zu dem Zeitpunkt ist es ein abwechslungsreiches Spiel. Es passiert immer was oder du hast auch immer das Gefühl, es könnte jederzeit was passieren. Also es ist nie langweilig, auch wenn es im Mittelfeld hin und her ging. Aber es geht eigentlich immer hin und her und her und hin.
Ja. Und dann nicht mehr.
Weil dann fängt sich Milan wieder, kriegt auch wieder ein bisschen mehr Ballbesitz, bisschen Ruhe rein und dann ist so diese Hektik erstmal weg.
Ich fand auch, dass Liverpool dann angefangen hat nachzudenken. Also so ein Stück weit.
Sie hatten halt plötzlich wieder was zu verlieren.
Genau. So ein Stück weit sind die ja gesagt, gut, wir gehen jetzt in der zweiten Halbzeit all in, weil schlimmer kann es ja nicht werden und gleichen dann aus und dann haben sie auf einmal wieder einen Ball hergeschenkt. Im Zweikampf vielleicht nicht so hundertprozentig konsequent und haben dann angefangen nachzudenken.
Du merkst auch, finde ich, dass bei manchen dann auch einfach, also körperlich Feierabend ist. Also wir haben dann 70. Shevchenko schießt aus 10 Metern, Traoré klärt auf der Linie, Riesenchance für Milan. Dann haben wir in der 80. Shevchenko lässt 3 Gegner stehen, passt raus auf Kaká, der quer an 5er, Carragher rettet in letzter Sekunde. Also das sind dann schon, da kommen die Einschläge schon wieder näher. 85. Barosch darf dann endlich ins Sauerstoffzelt. Das war so einer, der einfach, da war Feierabend, also er war komplett Feierabend. Für ihn kommt dann Cissé rein. Smica hat, glaube ich, noch in der regulären Spielzeit, glaube ich, schon Krämpfe, der ja erst in Anführungszeichen in den 23. kam, aber sich da auch komplett aufgerieben hat. Crespo geht dann auch noch raus, kurz vor Schluss, da kommt dann Thomasson rein. Seedorf kommt raus, da habe ich gedacht, ah, du hast auch mitgespielt, Donnerwetter, da habe ich.
Wenig gesehen.
Da kommt dann Serginho rein. Alle Wechsel sind, glaub, so mehr oder weniger positionsgetreu. Da gibt's dann keine Experimente mehr. Und nach 90 Minuten ist dann Feierabend. Und eben diese letzte halbe Stunde hat man noch die 2 Großchancen von Milan. Sonst, in anderen Abführungszeichen, sonst passiert nichts mehr. Da hätte es aber, also hätte es gut und gerne, hätte das Milan auch entscheiden können. In der regulären Spielzeit.
Ja.
Das kann man, glaube ich, sagen. Und dann kommt die Verlängerung. Da geht es eigentlich auch mit einem munterem Eierschaukeln weiter. Da hat dann auch, ja, wie halt so oft bei solchen Verlängerungen, je länger oder je mehr Zeit verstreicht, desto weniger Risiko geht man, desto mehr ist man dann auch absolut okay damit, dass der Gegner den Ball sich hinten rumspielt. Da gibt es nur noch eine Szene, die dann möglicherweise ganz vielleicht noch wichtig gewesen wäre, was da passiert.
Ja.
118. Minute.
118. Minute kurz vor Schluss und das war War das erste, wo Shevchenko an seiner Vita gearbeitet hat, der Dragenschild des Finals zu sein. Weil da wird er freigespielt, ist vor Dudek schießt, Dudek hält. Er kriegt nochmal den Nachschuss und spätestens den Nachschuss muss er machen und schießt dann halt nochmal Jerzy Dudek an und dann Chance vorbei.
Und da muss ich auch sagen, du hast es aus meiner Sicht genau richtig formuliert, er schießt Dudek an. Also ich finde, dass man auf gar keinen Fall hier von einer Parade von Jerzy Dudek sprechen kann. Weil auch Jahre später habe ich dann ein Zitat gelesen von Shevchenko, ja, er weiß bis heute nicht, wie der den Ball gehalten hat. Wo ich denke, er hat den nicht, du hast ihn angeschossen. Du hast ihn einfach aus einem Meter quasi ins Gesicht geschossen.
Und da muss man, also bei Shevchenko scheint es an dem Tag mit den Nerven auch nicht gepasst zu haben. Er war ja auch in der ersten Halbzeit nicht so richtig ins Spiel eingebunden.
Macht dann aber das Abseitstor?
Macht das Abseitstor dann und die Vorlage für das erste von Crespo. In der zweiten Halbzeit siehst du ihn im Prinzip gar nicht mehr, bis auf die Aktion, die du vorhin genannt hast, wo auf der Linie nochmal geklärt wird von Traoré. Auch in der Verlängerung nicht. Und Shevchenko war ja schon so der Star der Truppe. Also du hast gesagt, du mochtest ihn nicht. Ich mochte ihn eigentlich ganz gerne, aber es war schon ein unfassbar guter Stürmer. Und da war er ja auch gerade so in seiner Prime bei Milan. Mhm. Und dem nichts gelungen ist. Und dann verliert er da auch die Nerven. Weil wenn er den einfach einschiebt, dann Dudek vorbei, steht es hier 4-3. Mailand spielt wahrscheinlich die letzten 3 Minuten den Ball hinten rum und nimmt das Ding mit.
Wahrscheinlich muss er auch schon den ersten machen. Also der kriegt eine butterweiche Flanke. Ich glaube, Serginho war es, der wirklich, also perfekt auf den Kopf, mit viel Drall, mit Effet, aber trotzdem einer gewissen Härte, dass du einfach nur deinen Kopf hinhalten musst. Der war völlig frei, den kann er schon machen. Und dann eben den Nachschuss, da kann Dudek nicht mal mehr ausweichen. Also das ist dann, es ist dann tatsächlich einfach von Shevchenko nicht gut gemacht. Dann gibt's Elfmeterschießen. Da ist dann gibt's die berühmten Bilder vom Hampelmann Dudek, der immer den Suppenkasper da auf der Linie gibt. Streitet man sich auch bis heute drüber, wie viel das gebracht hat, ob das jetzt wirklich die Milan-Leute da verunsichert hat. Beim ersten Schützen Serginho, da klappt's auf jeden Fall, der schießt drüber. Dann natürlich uns Didi macht das wichtige 1-0, den Dosenöffner. Dudek hält dann gegen Pirlo. 2-0 Cissé. Thomasson trifft zum 1-2, Dida hält gegen Jon-Arne Riese, Kaká macht das 2-2, dann Wladimir Smitsa mit 3-2 und dann kommt eben der letzte Schuss, zu dem Andrei Shevchenko antreten muss.
Andrei Shevchenko must score, he must score. There will be no second chances if Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Liverpool are champions of Europe again. Liverpool have their hands on the European Cup again, and this time it's for keeps. That trophy isn't going anywhere but Anfield. Liverpool become only the third club in the history of the competition to win it 5 times and earn the right to.
Würdest du sagen, der Kommentator hat eine leichte Färbung des Heimatlandes?
Ganz neutral wegkommentiert zum Schluss.
Ganz ruhig weggetombartelst, also.
Ja, es ist. Hat das kleine Reporter einmal eins einfach zu Ende gemacht.
Genau, Liverpool gewinnt, Shevchenko verschießt auch den entscheidenden Elfmeter, Sascha jubelt.
Auch wahnsinnig
schwach geschossen. Also wirklich, also die Frechheit von einem Elfmeter, muss man sagen. Liverpool gewinnt zum 5. Mal, darf den Cup behalten und the Cup is returning to England. Wer ist denn für dich der Spieler des Spiels?
Da habe ich wirklich, wirklich, wirklich lange hin und her überlegt. Ich sage, für mich ist es nicht Jerzy Dudek. Das möchte ich vorwegschieben. Ich glaube, der ist es dann in Real Life auch geworden.
Nee, Gerrard.
Okay. Ich habe auch zwischen Gerrard und Kaká hin und her überlegt, habe mich dann aber einfach, weil mich diese beiden Bälle so geflasht haben, für Kaká entschieden. Weil ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Gerard siehst du in der ersten Halbzeit gar nicht im Prinzip. Kaká siehst du, je länger das Spiel dauert, immer weniger. Also sie haben beide nicht über die 120 performt. Ich finde aber, Kaká schießt auch noch einen wahnsinnig starken Elfmeter unter die Latte im Elfmeterschießen und hält Milan am Leben. Und aus den Gründen bin ich mit Kaká gegangen.
Auch trotz unterlegener Mannschaft.
Ja.
Ja, Dudek wäre aufgrund der Elfmeter natürlich die logische Wahl, war mir dann aber auch einfach ein bisschen zu einfach und ich fand ihn auch im Spiel, hatte der einige Wackler drin, also wo ja. man sagen kann, hey, da gab es so eine Szene, da kommt so ein völlig harmloser Hoppelball auf den Pfosten und er will den fangen, fängt ihn aber nicht und er geht dann geht ihm irgendwie durch die Finger an den Pfosten und prallt zurück ins Spiel. Also ganz komische Geschichten hat der da veranstaltet. Also im Prinzip, so wie er sich dann beim Elfmeterschießen auf der Linie verhalten hat, hat er eigentlich auch teilweise im Spiel ein paar Szenen gehabt und ja, eben bei der Schewtschenko-Chance in der 118. haben wir auch gesagt, den hält der jetzt nicht, sondern er kann sich gar nicht dagegen wehren. Deswegen war es er für mich auch nicht. Gerard, wäre es jetzt aufgrund des Scorer, hat ja den Elfmeter rausgeholt, hat das Tor gemacht und ja, da muss ich aber auch sagen, das vielleicht jetzt eher beim Reality-Check, aber wenn wir jetzt hier gerade sind, das wurde ja immer so auch als das Stevie G-Spiel, habe ich tatsächlich nicht so gesehen. Nee. Also ich habe jetzt auch nicht, der Reporter hat auch einmal gesagt, ja, er hat Liverpool da so hochgezogen und im Alleingang so, also das war dann in der 60. Minute, war im Prinzip in einer Viertelstunde, ist das passiert.
Ja.
Also weißt du, wenn man jetzt mal, ich weiß, ist für dich ein blöder Vergleich, aber Champions League Finale 2013. Martinez, der hat uns zurück ins Spiel gelupft. Das war einer, der ist vorangegangen, der hat Bälle erkämpft, der hat so die kleinen Dinge gemacht, die aber dann so. Das habe ich jetzt bei Gerard ehrlich gesagt nicht beobachtet. Der hat jetzt nicht eine Chance nach der anderen rausgespielt. Der hat sich nicht da irgendwie groß auffällig aufgerieben oder so. Habe ich ehrlich gesagt nicht so gesehen.
Naja, was er gut gemacht hat, ist den Elfer rauszuholen. Das hat tatsächlich stark gemacht, muss absolut. Man sagen. Aber es ist, ich finde, es ist auch keiner so obvious in dem Spiel. Es ist keiner, wo du sagst, ja, der ist es.
Also ich habe dann eben für mich am Schluss natürlich dann auch deutlich abgebaut, aber ich habe es dann genannt, die rote Startnummer kriegt für mich Milan Baroš, weil der einfach, der quasi der Jens Vogt, der einfach sich da aufgerieben hat, auch viel umsonst, aber einfach geackert. Und ich habe mich aber dann am Schluss entschieden für Jamie Carragher, weil ich fand, dass der hinten ein blitzsauberes Spiel gemacht hat. Klar, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob der bei diesem Schnittstellenpass von Kaká, ob er da überhaupt da hinten dabei war, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich fand, der hat ein super Spiel gemacht, hat auch zwei, dreimal wirklich als letzter Mann noch geklärt und das verhindert. Fand den tatsächlich gut und habe mich dann für ihn entschieden.
Ist stark, dass du beim 3-3 einen Innenverteidiger nimmst. Das finde ich richtig gut.
Ja, ist halt. Aber es ist super schwer. Also es sticht keiner so. Und vor allem das Problem ist, dass wir halt zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten haben und jeder auf dem Platz mindestens eine scheiß Halbzeit hatte.
Ja, man hätte auch mit Hernan Crespo gehen können, aufgrund der zwei Tore, die er gemacht hat.
Total unauffällig.
Ja,
der hat ja gar nichts gemacht außerdem.
Hast du sonst halt nicht gesehen.
Gut. Sind wir uns einig, schwierig. Ist übrigens oft der Fall bei den Zeitlupen, ist mir so im Nachgang aufgefallen. Wäre Fahrradkette. Welcher Moment hätte alles ändern können? Da gibt es so ein paar.
Also mein Zettel ist voll. Wir haben aber so gut wie alles davon auch angesprochen schon. Deswegen gehe ich mal schnell durch. Also das erste Ding natürlich, der Kopf bei Crespo, ich glaube, wenn es früher 2-0 steht und man die Halbzeit auch so zu Ende geht, wie sie geht, dann steht es 4-0 zur Halbzeit. Da glaube ich, holt Liverpool dann nicht mehr. Ich glaube, das 4-0 wäre dann das, was das Selbstvertrauen komplett weggeholt hätte. Dann das Abseitstor Schewtschenko. Eine Frage ist nicht geklärt worden und konnte man auch in der Zeitlupe nicht sehen. War das wirklich ein gezielter Pass von einem Milan-Spieler oder kam der Ball von einem Liverpool-Spieler? Macht der Kommentator ja auch kurz auf. Mhm. Wenn er von einem Liverpool-Spieler kommt, ist es kein Abseits. Und dann steht es auch früher schon 2-0. Gleiche wie eben, wenn es dann zur Halbzeit 4-0 steht, ist das durch. Die Zeitlupe konnte das nicht so hundertprozentig aufklären, ob der Liverpool-Spieler den quasi KK vom Fuß grätscht zu Shevchenko oder ob es ein gezielter Pass ist. Dann ganz klar der Handelfmeter wäre ein Gamechanger gewesen, wenn es da 1-1 steht, also anstatt 2-0, nichts sagen. Das Ding, das Traoré auf der Linie klärt, hast du schon gesagt. Wenn die da den Elfmeter hält oder den Nachschuss, also eins von beiden, also da zumindest nicht das 3-3
fällt. Der einfach zur Seite abfährt,
schafft's. Bin ich auch mal gespannt, ob das Momentum dann wieder zu Mailand
geht. Milan früher fängt,
Ja, genau. Ja, und dann das Ding von Shevchenko, also in der Verlängerung. Ja. Den muss er machen, dann gewinnen die das Ding 4-3.
Ich habe auch noch die potenzielle Rote für Hüppie. Das war in der 51. Da steht's noch 0-3. Also da war noch nicht der Anschluss. Und ich sage, wenn der da duschen geht, dann gibt's definitiv kein Wunder, weil dann spielen die zu 10. Und dann ist da der Ofen aus.
Ja.
So, dann schlagen wir mal den Bogen zum Beginn. Zu unseren Erinnerungen, zu unseren Schlagzeilen. Wie bewerten wir das? Wie legen wir den Maßstab an? Stimmen unsere Erinnerungen, die Schlagzeilen, die man drüber über dieses Spiel gelesen hat?
Ja, also muss man schon sagen, es war ein wildes Spiel. Es war bis zu dem Zeitpunkt und wahrscheinlich auch danach das wildeste Champions-League-Finale. Also gerade für ein Finale, dass das so gespielt wird. Dietmar Hamann, Einwechslung hat absolut die Wende gebracht. Das ist so. Allein der Scorer zum 3-2 spielt auf der Welt zu der Zeit vermutlich nur er.
Denke, das kann man so sagen, ja.
Ja, und Andriy Shevchenko haben wir jetzt, glaube ich, schon alles zu gesagt.
Ja, eben, also super Spiel. Also kann man sich wirklich als Empfehlung wirklich, man kann sich das Spiel wirklich gut nochmal angucken.
Ja.
Ich sag mal, bis zur 90. Verlängerung braucht man sich dann bis auf die letzte Szene jetzt nicht unbedingt geben, aber diese 90 Minuten oder auch vielleicht 80 Minuten, die sind wirklich Wahnsinn und immer dann dazu noch sich vor Augen rufend 2005. Also ist 20 Jahre alt, das Spiel. Und das kann man sich heute auch noch gut angucken. Also da ist wirklich, ich finde, für die Zeit ein ungewöhnlich hohes Tempo drin. Und zwar durchgehend, das muss man schon sagen, wir haben ja einige Spiele in den Zeitlupen auch angeschaut aus der Zeit. Auch 2006 WM haben wir ja, glaube ich, angeguckt. Das ist nicht vergleichbar. Also das war schon, da ging es schon richtig los. Beide Teams wollten hin und her. Also es ist wirklich bemerkenswert, was da los ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann ja mit so Spielern, ja, wo du, also auch so Pirlo, Gattuso, also das ist jetzt nicht so, weißt du, die alle so dynamische Laufwunder in diesem Spiel drin gewesen.
Ja, auch Cafu und Maldini waren ja schon. Ja, Maldini
37.
Ja, und Cafu müsste auch über 30 schon gewesen sein.
Stimmt. Also ich glaube, ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, die Abwehr waren alle über 30, außer Nesta, der war, glaube ich, 28 oder 29, 29, glaube ich. Also, ja, aber Ü30-Abwehr. Und ja, also das war wirklich bemerkenswert. Ich kann es jetzt auch schon mal vorwegnehmen, eben die Didi Hamann-Geschichte, wenn man jetzt mal ohne Witz draufschaut, dass, Didi Hamann hat die Wende nicht gebracht. Man muss, also was man tatsächlich sagen muss, vielleicht muss man es so formulieren, also ja, Didi Hamann bringt die Wende, aber nicht, die Wende kommt nicht mit ihm, sondern wegen der Umstellung, der Systemumstellung. Die ist es tatsächlich. Ja. Letztendlich, ja, wenn man jetzt sagen will, die Wende kommt mit Didi Hamann, dann ist es nicht falsch, aber es ist natürlich nicht so, wie man das jetzt an dem ersten Moment denkt.
Ja, und du musst sagen, er schießt den wichtigen ersten Elfmeter, den schießt er auch richtig gut.
Es ist so. Also. Und er macht auch im Spiel keinen Fehler. Oder also Es ist ja schon, wenn man jetzt Didi Hamann von heute kennt, ist es ja schwer vorstellbar, dass der wirklich ein guter Fußballer war. Also der steht nicht umsonst in dieser Mannschaft, wird auch nicht umsonst als Erster eingewechselt, weil Benitez ihn ja bringen will, um der Mannschaft Sicherheit zu geben. Das ist ja faktisch so. Und der Kommentator hat es auch mal gesagt, er hat auch in den Spielen gegen Chelsea, hat er zwei bärenstarke Spiele gemacht. Also es wäre auch zu erwarten gewesen, dass er startet. Ist er aber aufgrund von Überlegungen von Benitez wohl nicht, weil der ein bisschen offensiver das angehen wollte. Hat ja gut geklappt. Aber eben, also das ist, ja, hat absolut zu Recht seinen Platz in dieser Mannschaft gehabt. Nur, dass er jetzt so die Mannschaft da gepackt und am Schopf aus dem Sumpf gezogen hat, das ist jetzt definitiv nicht der Fall.
Ja, absolut.
Was war denn für dich aus heutiger Sicht an dem Spiel, an dem Drumherum bemerkenswert?
Also die Liverpool-Fans hast du schon genannt. Also die haben auch dann nochmal, als das Elfmeterschießen losging und als dann Didi Hamann als erster Liverpool-Schütze Richtung Elfmeterpunkt marschiert ist, nochmal You'll Never Walk Alone, aber voller Dezibelanzahl rausgeknallt. Also Liverpool-Fans, klar, war schon so. Aber das Allerbemerkenswerteste war für mich das Halbzeitgewinnspiel im englischen TV. Mhm. Weil da gab es neben einem Liverpool-Finaltrikot, was von allen Spielern unterschrieben war, noch 3000 Pfund zu gewinnen. Mhm. Und da
musst du meine Frage beantworten?
Wir haben ja quasi den Sat1-Stream gehabt und nur den englischen Kommentar, deswegen hatte
ich
man glaub,
das ich nur noch auf der Audio-Tonspur. Ich habe nochmal eine andere Stream geguckt, aber ja. Schade. Also kannst nicht wissen, ob du 3000 Pfund reicher geworden wärst. Genau, Fans haben wir auch. Wie Wolf Fuß sagen würde, dieses Spiel war vergnügungssteuerpflichtig. Dann ebenfalls bemerkenswert aus heutiger Sicht, dass dieses 2:0 von Milan natürlich niemals zählen würde, weil vorher das Handspiel bei Maldini gepfiffen worden wäre, durch den Videoschiedsrichter spätestens. Und was mir auch aufgefallen ist, also heutzutage spielen ja sehr viele Mannschaften mit der Dreier- bzw. Fünferkette. Und das beste Mittel gegen so eine tiefe Kette ist ja, indem man mit vielen Seitenverlagerungen arbeitet, weil man dann die Kette ins Laufen bringt und dann irgendwo eine Lücke hat. Und mir ist in diesem Spiel aufgefallen, wie wahnsinnig oft die diese hohen Seitenwechsel geschlagen haben. Aber beide.
Ja.
Und das gar nicht mal so gut oft auch. Also das sind, die sind mal ins Aus, mal in den Rücken, mal zu weit nach vorne. Also das war wirklich. Teilweise sind die auf halbem Weg verhungert, da so im Mittelkreis irgendwo. Also fand ich schon, ist mir extrem aufgefallen.
Das stimmt schon. Das ist schon so.
So, dann kommen wir zum Reality-Check. Gut gealtert. Welche Erinnerung von dir an dieses Spiel besteht denn den Reality-Check?
Ist auf jeden Fall Carlo Ancelotti, der auch damals schon ein unfassbar schöner Mann war, der jetzt im Alter immer weiter dazu gewonnen hat. Also der junge Carlo Ancelotti an der Seitenlinie, auch wie er gecoacht hat, wenn er mal im Bild war, war jetzt nicht so super häufig, aber wenn.
Ich habe damit gerechnet, dass man irgendwann mit Fluppe sieht, so wie Topmöller 2002.
Ja, vielleicht.
Ich dachte, er wird doch quarzen.
Vielleicht war das 2005 auch schon vorbei.
Weiß man schon. Nicht. Rauchverbot.
ja, das kann sein. Also das ist auf jeden Fall.
Er ist auf jeden Fall gut gealtert.
Er ist sehr gut gealtert. Mhm. Dann aber auch einfach, was schon für ein geiler Kicker Pirlo war, weil die Bälle, die der auch spielt, so mit seiner so an Arroganz grenzenden Lässigkeit auf dem Platz. Das ist schon.
Dieses halb Augen zu schlurfende.
Genau, also das ist auch, das hat er ja dann die ganze Karriere durchgemacht und das ist einfach, finde ich schön anzugucken.
Und neben ihm übrigens immer dieser komplett aufgezogene Gattuso, das ist auch ein Traumpaar eigentlich.
Genau, und dann einfach eigentlich die Erinnerung an das ganze Spiel. So, es war schon viel, was ich noch im Kopf hatte, auch das Shevchenko-Ding ganz zum Schluss und so. Also eigentlich alles gut gealtert.
Ich würde nur noch hinzufügen, gut gealtert, definitiv auch Alessandro Nesta. Wunderschöner Mann, auch heute noch.
Ja.
Und eben diese Weltauswahl von Milan, weil oft ist es ja so, dass man auch eben auf Instagram oder sonst wie kriegt man immer so alte Videos, oh, und guck mal, was da für krasse Kicker und so waren. Aber diese Truppe ist schon, also das ist, also viel, viel mehr geht ja nicht. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Gut, schlecht gealtert. Was ist schlecht gealtert? Welche Erinnerung fällt durch den Reality-Check?
Die Erinnerung an Jerzy Dudek, weil du hast ja vorhin auch schon angesprochen, im Spiel war der gar nicht mal so sicher unterwegs.
Flutschfinger.
Und Ja, und irgendwie mit den Erinnerungen vorher so, ja klar, der hat den das Elfmeterschießen gewonnen. Ich wusste, dass er das Ding gegen Shevchenko gehalten hat und meinte mich zu erinnern, dass der an den drei Milan-Toren jetzt keine Aktien drin hatte und dachte halt, der hätte ein überragendes Spiel gemacht. War ja dann nicht ganz so.
Nee. Ja, bei mir ist es einmal schlecht gealtert, die Erinnerung an Liverpool so als Kämpfer- und Kloppertruppe, weil die haben schon auch einen feinen Fußball zwischendurch gespielt, muss man sagen. Also es hat mir tatsächlich gut gefallen. Dann meine Erinnerung schlecht gealtert ist, nee, eigentlich gut gealtert, ja, muss ich eigentlich falsch, die Erinnerung an die Adidas F50. Erinnerst du dich an diese Schuhe? Mhm. Die fand ich damals schon bodenlos hässlich und ich habe sie jetzt heute gesehen, also heute jetzt mit dem Blick von heute, finde sie immer noch bodenlos hässlich. Hab mir dann nur gedacht, sind die vielleicht dann einfach Gen Z-tauglich? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und ebenfalls schlecht gealtert meine Erinnerung an Milan Baroš, weil, und das hat mich wirklich schockiert, ich hatte den immer, und ich weiß nicht warum, als so kleinen Wusler in Erinnerung. Mhm. Und ich habe auch am Anfang in dem Spiel gedacht so, ach krass, der mit seinen 1,70 geht gegen Jaap Stam ins Kopfball, er ist einfach 1,84. Ich habe den immer so als so kleinen, weißt du, so falsche Neun mäßig.
Ja, aber im Vergleich, also im damaligen Stürmergardemaß ist das ja auch fast schon so. Da
ja, aber
Liverpool ja dann auch noch Djibril Cissé und so, Milan Hernan Crespo, die hatten ja alle mal so einen.
Aber hättest du gedacht, dass der so groß ist?
Nein.
Jetzt auch eher als kleiner, oder? So in Erinnerung. Also.
Ja.
Gut. Und dann als letztes, schlecht gealtert bei mir, meine Meinung zu Kaká. Weil ich finde, ich finde es immer noch, aber ich fand auch immer Kaká irgendwie überbewertet. Ich mochte den, fand ihn sympathisch und so. Ich fand den aber immer überbewertet, weil, ja, weil der irgendwie so, in meinen Augen konnte der nix so richtig gut. Der war schnell, aber nicht mega schnell. Der hatte einen guten Abschluss, war aber kein Killer. Der hatte ein gutes Passspiel, war aber kein krasser Zehner. Also, er konnte verteidigen, war aber kein Sechser. So, das war irgendwie so, der konnte halt alles. Bei Pro Evolution Soccer früher hätte er dieses Roster so ganz ausgefüllt, so ganz rund. Aber ja, irgendwie hat mir das so gefehlt. Und wenn man aber sich diese erste Halbzeit anschaut, ich kann nicht bewerten, ob das dann Standard war, aber das, was der in der ersten Halbzeit da abgezogen hat, ist schon, das war schon.
Da hat er einen Finger auf die Lippe gelegt.
Boah, in deine Richtung, ist, also wirklich. Da war eben, also gerade dieses eine Tor, dieses 3:0 von Crespo, also das ist die Szene, die man zeigen wird, um Kaká zu charakterisieren.
Also ich glaube, aber das ging ja Shevchenko beispielsweise dann ähnlich.
Also ein Killer wenigstens.
Ja, aber man muss unterscheiden, bei den beiden fand ich das ganz extrem, die Zeit bei Mailand und dann die Zeit nach Mailand. Shevchenko ist ja dann zu Chelsea gegangen, hat da kein Bein mehr auf den Boden bekommen, super wenig getroffen und Kaká ist ja dann zu Real gegangen.
Der auch nichts gerissen.
Und hat da auch nichts gerissen. Die scheinen halt in dem System Mailand beide funktioniert zu haben.
Danke,
bei Mailand fand ich Kaká schon übel krass. Danach halt nicht mehr. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht so als als so der herausragende.
Dann wurde er, glaube ich, mal Weltfußballer. Wahrscheinlich in seiner letzten Mailand-Saison, letzte oder vorletzte. Aber kannst du was mit dem anfangen? So von wegen ein bisschen überbewertet?
Ja.
Ja. Da bin ich froh, dass dein Stempel kriegt. Das bedeutet mir was. Dann sind wir schon bei den Nachwirkungen, so nach dem Finale, was wir vorhin gesagt haben, wo kommen sie her? Dann ist jetzt die Frage, wo gehen sie denn hin?
Ja, Liverpool hat danach immer mal wieder gekratzt, war dann auch 2006, 2007 wieder im Finale, wieder gegen Mailand, verlieren das Ding dann. Auch in der Meisterschaft, was ja eigentlich immer so das große Ziel war, so wurde es ja zumindest immer verkauft, wir wollen endlich wieder Meister werden, weil waren wir ja 100 Jahre nicht, aber es hat nie gereicht. Ja, dann kam die Übernahme aus den USA von der Sportgruppe, denen auch unter anderem Boston Red Sox gehören, und noch ein paar andere Sportvereine, und da kam dann so ein bisschen der Game Changer, da kam dann ja dann auch irgendwann Kloppo, da kam eine neue Mannschaft, auch mit einem neuen Spielstil, was auch dann so ganz weg von dem Klopper-Image, was Liverpool hatte. Und dann sind sie ja auch 2019, 2020 nach 30 Jahren wieder Meister geworden.
Weißt du, ob dieses eine Jahr, als Gerrard ausgerutscht ist, war da schon die USA-Übernahme da oder kam es danach?
Ich glaube, das war kurz davor. Ja. Ich würde sagen, aktuell ist Liverpool schon Top 5 bis 6 in der Welt. Also schon absolut.
Vom Kader ist es für mich mittlerweile klar Top 1, nach dem, was die dieses Jahr eingekauft haben. Aber soweit wollen wir jetzt mal noch nicht in die Zukunft gehen, aus der Sicht, bei der wir uns beim Spiel befinden. Genau, also Liverpool kommt ja auch von einem UEFA-Cup-Sieg 2-1. Danach dann immer Champions League gespielt und in den Folgejahren, das gesagt, sie scheitern dann immer wieder in den K.O.-Phasen und einmal eben auch noch im Finale, im Rematch 2006, 2007, das dann Milan für sich entscheidet. Und 2009, 2010 scheiden sie dann tatsächlich in der Gruppenphase auch aus der Champions League. Also es geht dann so schleichend bergab und 2009, 2010 scheiden sie in der Gruppenphase aus gegen Debrecen, Florenz und Lyon. Wo man dann sagt, da könnte man theoretisch weiterkommen, scheiden sie aber aus und danach qualifizieren sich dann tatsächlich mehrere Jahre nicht mehr für die Champions League. Sind dann wirklich raus aus Europa, also aus der Belle Etage, europäischer Belle Etage. Und da ist dann wirklich, ja, was Champions League angeht, eher düsterer. Und Milan hingegen eben, ich habe vorhin schon mal gesagt, goldene Generation. Trotz der Niederlage sind sie da immer noch drin. Kaká ist ja auch erst am Anfang seiner Zeit. Und sie haben ja 2-2, 2-3, haben sie die Champions League gewonnen. Dann Viertelfinale, dann Finale, dann Halbfinale, dann der Sieg gegen Liverpool im Rematch sozusagen. Und dann beginnt aber auch da so der schleichende Abstieg, zumindest aus der europäischen Top-Riege, nicht Top-Liga wie Champions League, aber sie sind dann schon eigentlich immer dabei. Aber so, als die Generation dann durch ist, da sind sie nie wieder hingekommen und ja auch bis heute, ehrlich gesagt, nicht. Also Inter immer wieder ja drin so, aber AC so richtig na, ganz da vorne unter die Top 6, 7 reicht's dann nicht mehr.
Ja, genau. Sie werden dann auch Teil des Bestechungsskandals, den wir vorhin schon mal hatten. Haben dann auch ein oder zwei Saisons, wo sie mit wahnsinnig viel Punkte minus starten mussten, was sie dann ein Stück zurückgeklagt haben, um dann in einer Saison überhaupt in die Champions League zu kommen. Weil wenn das ursprüngliche Strafmaß, dann sind da auch gar nicht drin gewesen. Und auch im italienischen Vergleich spielt AC Mailand nicht mehr die Rolle, die er zu der Zeit hatte oder auch gerade Mitte der 90er, was du vorhin schon sagst, da haben Neapel, Inter ihnen mittlerweile den Rang abgelaufen oder sowas auch wie Bergamo.
Und Florenz immer Jahren. Wieder auch mal drin gewesen. Florenz. Gerade ja. Europa League oder ja doch Europa League. Also du würdest sagen, dass in der Zeit das Derby della Madonnina nicht auf Augenhöhe war?
Nee, war es nicht. Danke.
Dann kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie. Wir suchen uns immer jeweils aus jeder Mannschaft einen raus, unabhängig voneinander. Manchmal haben wir dieselben, manchmal nicht. Und überlegen uns oder recherchieren kurz an, was die denn heute machen. Wen hast du dir denn, mit was willst du anfangen?
Ich möchte mit Liverpool anfangen.
Ja.
Und habe mir Djibril Cissé rausgesucht. weil das
wildes
so
Leben.
Ja, wildes Leben. Aber weil das auch so, auch im Rückblick so der erste so richtig, richtig bunte Vogel, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, auch mit seinen gefärbten Haaren und Bärten immer und so weiter, war so einer der ersten, den da so einen Zettel hatte. Und ist dann in Liverpool noch bis 2006. Und dann beginnt die Tingeltour nach Marseille, Sunderland, Panathinaikos, Lazio Rom, Queen's Park, Al Jarafa, Kuban Krasnodar, Bastia, San Peroa und Yverdon Sport, wo er dann 2015 die Karriere beendet. Und danach ist er noch als Teilnehmer der französischen Ausgabe von Let's Dance aktiv, hat einige Filmrollen, beispielsweise bei Taxi 4, und ist aktuell Fußballexperte und DJ.
Ist auch so, wo du dir denkst, da muss genügend Geld übrig sein. Eigentlich muss genügend Geld übrig sein, dass das nicht alles nötig wäre, aber leider.
Aber es würde dich auch nicht wundern, wenn er morgen im französischen Dschungelcamp sitzt, weil er keine Kohle mehr hat.
Leider überhaupt nicht. Ich habe das ja auch so ein bisschen noch verfolgt vor einigen Jahren, weil er Yverdon ist ja in der Schweiz, ist ja in der Westschweiz, französischsprachige Schweiz. Da ist er tatsächlich, glaube ich, in der zweiten Liga noch rumgeturnt. Und das war wohl, also da habe ich auch mal einen längeren Artikel drüber gelesen, als sie ihn besucht haben im 12-Magazin. Sehr zu empfehlen. Und da war wirklich, also das muss ein Trauer, also muss ganz, ganz traurig gewesen sein. Der mit kaputter Hüfte hatte sich dann noch irgendwie, weil da halt noch irgendwie so ein Mäzen gab, der dir dann ein bisschen Geld gegeben hat. Und der es auch wirklich anscheinend gebraucht hat. Mhm. Und der mit kaputter Hüfte da irgendwie trotzdem noch in einer Saison, glaube ich, irgendwie 35 Hütten gemacht hat oder so. Also es ja, war schon wohl recht traurig. Ich habe mir von Liverpool Harry Kewell rausgesucht, der ja jetzt in dem Spiel relativ früh raus ist, aber der hat einen spannenden Status quo. Der hat nach seiner Karriere einige unterklassische englische Clubs trainiert, ist dann 2023/24 zu den Yokohama Marinos und ist da direkt ins Finale der asiatischen Champions League gekommen mit denen. Mhm. Also tatsächlich, ja. Dann aber trotzdem nach 7 Monaten entlassen worden, weil es in der Liga nicht lief. Und da kannst du dann so eine Finalteilnahme auch doch nicht hoch genug bewerten. Und momentan konnte man verschiedenen Medienartikeln entnehmen, bewirbt er sich simultan um die Jobs als entweder singapurischer oder indischer Nationaltrainer und ist da wohl auch in der engeren Auswahl. Ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt seit der Recherche, ob das jetzt was geworden ist oder nicht geworden ist. Je nachdem, jedenfalls war das sein Plan. Wen hast du bei Milan rausgesucht?
Bei Milan bin ich beim Doppeltorschützen Hernan Crespo gelandet, der in der Saison nur von Chelsea ausgeliehen war. Ja. Also war so ein bisschen ja dann quasi der Ersatz für Pippo Inzaghi, hat es ja vorhin schon gesagt.
Der er bessere ist dann zurück.
Fragezeichen. Er ist dann logischerweise zurück zu Chelsea nach der Saison, aber gleich weiterverkauft worden zu Inter und hat danach noch bei Genua und Parma gespielt. Und ist heute Trainer beim FC Sao Paulo aktuell. Oh.
Donnerwetter, immerhin. Also ist ja nicht so schlecht, glaube ich. Mhm. Ich habe bei Milan, habe ich mir Jondal Thomasson rausgesucht. Und da könnte man tatsächlich sogar wissen, was der macht. Weißt du, was er macht?
Nee.
Der war vor einigen Monaten nämlich auch hierzulande in den Schlagzeilen, weil er ist nämlich aktuell Trainer der schwedischen Nationalmannschaft und da gab es diese Posse mit Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt, der ja nominiert wurde, also junger Spieler von Eintracht Frankfurt, bisschen so auch, ja, Hoffnungsträger ist zu viel gesagt, aber junges, wichtiges Talent in Schweden. Und der wurde nominiert und von Thomasson aber nicht eingesetzt. Und der ist dann halt dahin gegurkt und hat nicht gespielt. Und dann gab es da auch medial dort ziemlich viel, also einen ziemlichen Eklat, bis hin zu kurz, also es war stand kurz zur Debatte, ob Thomasson deshalb gehen muss, weil er einen 19-Jährigen spielen lassen hat. Also es war sehr viel Aufruhr, hat sich inzwischen, glaube ich, wieder gelegt, aber irgendwas ist da scheinbar vorgefallen und das war auch hierzulande durchaus zu lesen. Ja, Jonas, da würde ich sagen, haben wir für heute wieder alles auf Stand gebracht, viel überprüft. Was ist dein Fazit?
Gerne mehr davon. Gerne mehr Champions League Finals wie das.
Das würde ich auch sagen. Und damit verabschieden wir uns und hören uns bald wieder. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.